Genau. Zuwendung steht auf der Folie. Damit habe ich den Thorsten vorhin schon so ein bisschen irritiert, weil im Gemeindebrief Liebe steht als Thema für heute. Das liegt daran, dass ich bei der Planung noch Liebe im Kopf hatte und dann beim Vorbereiten gemerkt habe, Mensch, das ist doch ein bisschen zu allgemein. Ich nenne es lieber Zuwendung, aber das passt schon. Also das ist auch Liebe. Es geht um die Liebe, die Jesus zwei Menschen zuwendet. Zwei ganz bestimmten Personen. Ja, und das wollen wir uns heute ansehen. Ich mache gar nicht viele Worte vorweg. Wir steigen direkt in den Bibeltext ein. Könnt ihr den mal anwenden? Genau. Jawohl. Johannes Kapitel 19 steht das heute. Das dritte Wort Jesu vom Kreuz, Johannes 19, Verse 25 bis 27 lesen wir. Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und deren Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Da sagte er zu seiner Mutter, Frau, er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Kurz und knackig ist das unser Text, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Das dritte Wort Jesu, dieses, sie ist jetzt deine Mutter, er ist jetzt dein Sohn. Maria, kannst mal umblenden zu dem nächsten. Ihr habt da ein schönes Buch gefunden mit lauter solchen Bildern, die diese Worte am Kreuz jeweils nochmal so ein bisschen künstlerisch fassen. Und ich fand die irgendwie ganz faszinierend und habe euch die deshalb mal so mitgebracht für die PowerPoints. Schauen wir zunächst mal Maria an. Die hat ja einiges durch an Kummer, wie sie da so steht am Kreuz jetzt. Na, eine mehr oder weniger ungewöhnliche Schwangerschaft, kann man mal sagen, ja. Dann eine Geburt, ausgerechnet zur Hochsaison der Volkszählung, also dann auch nicht so richtig zu Hause, mitten im Trubel, keine sehr idealen Umstände für eine Geburt. Das erste Kinderbett war ein Futtertrog, wo sie ihr Baby reinlegen musste. Kurze Zeit später schon waren sie eine Flüchtlingsfamilie in Ägypten. Und erst nach vielen Jahren sind sie wieder heimgekehrt in die Heimat. Und dann diese Situation, die in der Bibel berichtet wird, wo sie und ihr Mann Josef ihre Aufsichtspflicht verletzen, wenn man so will, und dieser besondere Sohn, Jesus, ihnen abhanden kommt. Sie finden ihn dann später im Tempel wieder, aber so ein Schockmoment war das schon. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so beobachtet, wenn ihr so die Evangelien lest, später eine gewisse Entfremdung, habe ich fast das Gefühl, zwischen ihr und Jesus, als er so seinen besonderen Dienst als Wanderprediger beginnt, habe ich so das Gefühl, dass da doch manche Irritation auch irgendwie im Raum steht. Das ist schon einiges an Kummer, was man so herauslesen kann, mehr zwischen den Zeilen, als dass es da wirklich steht. Aber jetzt das am Kreuz steht sie da und wer kann ermessen, was das für sie bedeutet, was sie da jetzt miterleben muss, dass Jesus hingerichtet wird, dieser besondere Sohn. Maria stand ganz nah beim Kreuz. Und dort hat sie die Wucht der Ereignisse auch ganz unmittelbar erlebt. Ihr Sohn ist jetzt dabei zu sterben und sie steht dort. Und er wird sterben langsam und unaufhaltsam unter grausigen Schmerzen. Und die Menschenmenge und sogar die Priester, die verfluchen ihn und verhöhnen ihn. Und auch die Verbrecher am Kreuz sind nicht besser, die daneben hängen, neben ihm, die lästern auch, zumindest anfänglich, dass dann der eine plötzlich die Kurve kriegt und sich an Jesus wendet, haben wir letztes Mal angeschaut. Und die Soldaten, die haben ungerührt ihre blutige Pflicht getan, irgendwie so mit brutaler Routine. Da gab es kein Mitleid von irgendjemandem. Aber Maria, Sie leidet mit. Denk, was wir da uns so vorstellen, oder wenn wir uns da so hineinversetzen, man spürt es regelrecht, das Herz einer Mutter. Und sie ist gerade die Mutter dieses Sterbenden. Seine Jünger mögen ihn im Stich lassen, seine Freunde mögen ihn verlassen, das Volk mag ihn ablehnen, aber seine Mutter steht dort am Fuß des Kreuzes. Sie steht dort und bleibt dort in seiner Nähe und lässt ihn nicht allein. Ich denke, es war eine tolle Mutter, die Gott ausgesucht hatte, um unsere Erde zu besuchen. Was Maria dort erleben musste, das war die Erfüllung einer Prophetie. Schon wieder. Es gab ungeheuer viele Prophetien, die sich in Jesus tatsächlich verwirklicht haben. Theologen zählen bis zu 300. Manche dieser Prophetien wurden viele hundert Jahre vor der Geburt von Jesus ausgesprochen. Aber es gibt auch sehr frische Prophetien. Wir haben ja bei den letzten Malen auch schon einige davon, von diesen alten Prophetien, uns angeschaut. Aber jetzt gibt es auch ziemlich frische. Und eine davon war die Prophetie von Simeon. Sie wurde erst ausgesprochen, als Jesus schon geboren war. Wir lesen davon bei Lukas, im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Situation war die, wie das Gesetz des Mose es verlangte, haben seine Eltern Jesus ganz am Anfang seines Lebens in den Tempel gebracht, um ihn dem Herrn zu weihen. Und dort begegnete ihnen Simeon, ein alter, frommer Mann, der sehnsüchtig auf die Rettung Israels durch den Messias wartete. Und er war so geleitet vom Heiligen Geist, kam an diesem Tag durch den Geist geleitet in den Tempel. Und dann begegnet er Maria und Josef mit dem kleinen Jesus. Und dann sagt er Folgendes, Lukas 2, Vers 29. Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volks Israel. Und dann wendet er sich Maria zu, die das alles zusammen mit Josef so ein wenig erstaunt angehört hatte. Und Simeon segnet sie und sagt zunächst noch einmal etwas über Jesus. Dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden. So sollen ihre innersten Gedanken an den Tag kommen. Und ich denke, das ist das, was passiert in dem Moment bei der Kreuzigung. Da kommt an den Tag, was an Bösem in den Herzen der Menschen ist. Und dann wendet sich Simeon schließlich Maria zu und sagt etwas direkt an sie gewandt. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Wie seltsam müssen diese Aussagen damals geklungen haben, als sie so von Simeon direkt gehört haben, dort im Tempel. Ein bisschen bedrohlich sogar, ne? Ein Schwert, das die Seele durchdringt. Prophetie ist nicht immer angenehm. Aber gerade so hilft sie, dass wir uns wappnen können für das, was kommt. Marias besondere Aufgabe hatte zwei Seiten. Sie hatte das große Vorrecht, den durch den Heiligen Geist in diese Welt gezeugten Sohn Gottes auszutragen. Sie sollte ihm eine Mutter sein, die ihm den Weg in diese Welt ebnet. Da war der Engel, der Besuch der Sternforscher aus fernen Ländern, die verschiedenen Prophetien, naja, und überhaupt die Tatsache, dass sie ohne Sex schwanger geworden ist. All das hatte ihr deutlich gemacht, dass Jesus ein ganz besonderes Kind ist. Was ganz Besonderes. Ein ungeheures Vorrecht, in das sie da hineingenommen worden ist von Gott. Wie muss es sie dann geschmerzt haben, diese andere Seite jetzt mitzuerleben, wie dieses besondere Kind von den Menschen abgelehnt wird? Was muss das mit ihr gemacht haben, jetzt Jesus hier am Kreuz hängen zu sehen? Dieser ganz besondere Mensch, der nicht nur Mensch war, sondern Gott, hingerichtet, brutal hingerichtet, ausgelöscht werden soll er. Diese besondere Rolle von Maria im Heilsplan Gottes. Hier am Kreuz wurde sie zur schwierigsten Aufgabe, die eine Mutter sich vorstellen kann. Das muss wirklich so ein Schwert gewesen sein, das ihre Seele durchdringt. Diesen besonderen Sohn sterben zu sehen. Interessanterweise hören wir von Maria in dieser Situation kein Wort. Sonst begegnet sie uns gar nicht wortkarg in der Bibel. Wo Maria so auftaucht, also zum Beispiel mit Lobgesang, hat sie auf das in ihr heranwachsende Kind geantwortet. Oder es war nicht Josef, so als Vater, sondern sie. Sie war es, die ihren Sohn ermahnt, als er als Zwölfjähriger im Tempel verloren geht. Hinterher, als sie ihn dann wiedergefunden haben. Oder bei der Hochzeitsfeier in Kana, da redet sie zu den Menschen und zu Jesus, ne, und bereitet die Leute darauf vor, dass da dieses Weinwunder geschehen kann. Aber hier am Kreuz kein Wort. Kein Geheul auch nicht. Kein Gejammer, auch kein Zusammenbruch in irgendeiner Form. Alles wäre verständlich gewesen aus meiner Sicht. Aber Maria steht still neben dem Kreuz. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie diese ganzen Emotionen schon vorher durchlebt und zu diesem Zeitpunkt ein Stück weit schon hinter sich gelassen. Könnte sein. Vielleicht ist sie auch einfach nur wie gelähmt in diesem Moment. Alle Emotionen unter einem Deckel und erst später erlaubt sie sich die Trauer und die Tränen und das Jammern, wenn alles um ist. Vielleicht wollte sie ihrem Sohn nicht noch mehr zumuten, als er sowieso gerade schon durchleiden muss. Noch einmal ist sie so eine ganz, ganz die fürsorgliche Mutter. Das ist Maria dort unter dem Kreuz. Aber außer Maria gab es ja nicht mehr viele Menschen, die Jesus in seiner Todesstunde beistanden. Marias Schwester war noch dabei. Dann wird eine weitere Maria erwähnt, die Frau von Klopas, und dann Maria aus Magdala. Die Jünger von Jesus hatten ihn zunächst alle im Stich gelassen. Schon bei seiner Verhaftung waren sie davongerannt. Einzig Petrus hatte noch versucht, in seiner Nähe zu bleiben, aber als es dann gefährlich zu werden schien, hat auch er ihn verlassen und so getan, als ob er ihn nicht kennt. Jesus hatte es seinen Jüngern vorausgesagt, dass das so kommen würde, dass sie ihn alle verlassen würden. Im Grunde war das auch das wieder schon von alter Zeit her prophezeit. Jesus hat gesagt, heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen, denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Matthäus 26, Vers 31. Da wollte Petrus dann widersprechen, das ist so diese Situation. Ne? Selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben, sagt er. Und später nochmal, sogar wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen, verspricht er da. Und dann heißt es, Matthäus 26, Vers 35, und alle anderen Jünger beteuerten dasselbe. Also die hatten alle vor, bei Jesus zu bleiben. Am Ende war es dann aber doch so, wie Jesus es gesagt hat, die Angst hat gesiegt. Der hohe Priester, der hatte sich bei Jesus nach seinen Jüngern erkundigt, lesen wir in den Passionsberichten. Und die Gefahr, die stand schon deutlich im Raum. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Ne? Und sie haben lieber das Weite gesucht. Ich denke, wer kann es ihnen verübeln? Ich würde mir gar nicht anmaßen zu denken, dass ich es besser machen könnte. Ich bin mir schmerzhaft bewusst, wie schwach mein Glaube ist. Anfechtungen oder Versuchungen und schnell passiert es, dass ich falle. Ich hätte es gern anders, aber bei ehrlicher Betrachtung muss ich mir eingestehen, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht dort unterm Kreuz gestanden hätte. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja ähnlich. Was die Jahreslosung für dieses Jahr sagt, ich brauch's immer wieder. Ein neues Herz und einen neuen Geist. Das muss Gott schenken. Und was bin ich froh, dass Jesus der Anfänger und Vollender meines Glaubens ist. Einer der Jünger, der hat schließlich seine Angst überwunden. Und er stand schließlich auch dort bei Jesus ganz in der Nähe des Kreuzes. Und ihr merkt, Jesus kritisiert ihn nicht. Da kommen keine Vorwürfe. Jesus hat ja vorher gewusst, was da kommen würde. Dieses Geschehen, dass die alle weggerannt sind, das war für ihn keine Enttäuschung. Denn er hatte sich ja nie getäuscht, was seine Jünger anging. Er hatte nie sich irgendwie falsche Hoffnungen gemacht oder falsche Hoffnungen gehabt, die sie hätten enttäuschen können. Jesus kennt unser Versagen. Wir können es gar nicht vor ihm verstecken. Wir müssen es aber auch gar nicht vor ihm verstecken. Er kennt es ja längst. Und er weiß auch, wenn es wieder passiert, sozusagen. Unser Versagen enttäuscht Jesus nicht, weil er sich nicht über uns täuscht. Unser größeres Problem ist eigentlich, dass wir versuchen, unser Versagen vor uns selbst zu verstecken. Wir wollen gern besser dastehen, als es in Wirklichkeit ist. Und ich glaube nicht mal, dass das bewusst passiert. Wir lügen uns selbst etwas in die Tasche, ohne es zu bemerken. Und deshalb ist es Gnade, wenn wir unsere Sünde erkennen, wenn uns unser Versagen bewusst wird. In der Erkenntnis unserer Schuld, da steckt viel weniger eine Anklage Gottes, als vielmehr seine Einladung an uns, umzukehren. Zu ihm zurückzukehren. Vielleicht gibt es ja Menschen unter uns, die schon einmal eine Zeit lang fröhlich mit Jesus unterwegs waren, die wirklich geglaubt haben, früher einmal, aber in letzter Zeit, weiß nicht, seid ihr davongelaufen? Habt Jesus im Stich gelassen? Vielleicht war es euch unbequem, Gottes Geboten zu gehorchen. Vielleicht war es euch peinlich, euch zu Jesus zu bekennen. Vielleicht habt ihr Jesus einfach aus dem Blick verloren, weil ihr lieber eigenen Interessen nachgegangen seid. Und vielleicht ist euch all das in diesem Moment noch gar nicht so recht bewusst. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich euch wünsche, uns allen wünsche ich das, wie sehr ich euch wünsche, dass Gott euch aufrüttelt. Ich wünsche euch, dass die Gnade Gottes eure Herzen wieder weich macht. Und das alles soll keine Anklage sein. Ihr müsst euch nicht schämen. Ihr müsst euch noch nicht mal selbst anklagen, wenn Jesus es auch nicht tut. Jesus wusste, dass euch das passieren wird. Und er ist dafür gestorben, damit es überwunden werden kann. Jesus hat diesen Jünger nicht angeklagt. Keiner muss Angst haben, der zu Jesus zurückkehrt. Der Heilige Geist will in euch eine neue Liebe zu Jesus entfachen. Jesus hat diesen Jünger nicht angeklagt. Im Gegenteil, er hat ihn neu beauftragt. Sie ist jetzt deine Mutter. Auch wenn wir uns von Jesus entfernt haben, das Ziel Gottes ist immer, uns zurückzuholen und neu zu beauftragen. Die Liebe Gottes, die drängt ihn dazu, in uns Liebe zu Jesus zu entfachen. Zum allerersten Mal, aber auch immer wieder neu, soll das geschehen. Also wenn wir noch nie geliebt haben, dann will er es zum ersten Mal wecken. Und wenn wir ihn schon einmal geliebt haben, aber auf Abwege geraten sind, dann will er uns zurückholen und will diese Liebe neu in uns entfachen. Und aus der Liebe heraus, da erwächst dann unsere Beauftragung. Und so begegnet uns die Gnade Gottes. Und deshalb, wenn der Heilige Geist in dir rumort und dein Herz aufwühlt, dann verschließ dich nicht. Lass dich aufwühlen. Lass dein Gewissen sprechen. Und kehre um zu einer ganz neuen Liebesbeziehung zu Jesus. Wir feiern heute Abend mal, und das ist eine ideale Situation, eine ideale Gelegenheit, umzukehren, zurückzukehren zu Jesus, teilzunehmen und zu sagen, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dafür, für meine Umwege, für meine Abwege, für meine Sünde und Schuld. Und ich komme, weil ich das bekennen will, dass du für mich sterben musstest, dass ich das brauchte. und ich esse deinen gebrochenen Leib und trinke dein vergossenes Blut, damit ich wieder gereinigt werde und geheilt bin und neue Liebe habe. Wir bekennen damit, dass Jesus neu der Herr in unserem Leben sein soll und wir ihm folgen wollen. Vielleicht ist das heute Gelegenheit, ganz frisch zu kommen zu Jesus. Er lädt dich ein an seinen Tisch, weil er nichts mehr will als das, dass wir mit ihm diese Liebesbeziehung haben und dass er uns beauftragen kann, in dieser Welt seine Liebe weiterzugeben. Wir haben jetzt Maria angeschaut und den Jünger. Schauen wir jetzt noch einmal auf Jesus. Ah, da hängt er jetzt also. Am Ende seines irdischen Lebens. Am Ende seines Wirkens. Und dort, unter den Schmerzen am Kreuz, ich denke, man hätte es verstehen können, wenn er sich ganz um sich gekümmert hätte. Darum, wie er die Schmerzen aushalten und vielleicht sogar lindern kann in irgendeiner Form. Man hätte verstehen können, wenn er noch ein paar letzte Anweisungen an seine Nachfolger weitergegeben hätte, damit sein Werk irgendwie weitergehen kann. Aber diese kleine Begebenheit, wie sich der Sohn Jesus um seine Mutter Maria kümmert, die erscheint mir doch ziemlich ungewöhnlich. Da hängt der Mensch gewordene, ewige Gott und ist dabei, die Welt mit sich selbst zu versöhnen, indem er für sie stirbt. Und dann kümmert er sich um seine Mutter. Fürsorge und Zuwendung zu einem einzelnen Menschen mitten in einem Ereignis von kosmischer Bedeutung. Das ist das, was hier passiert. Er ist jetzt dein Sohn, sie ist jetzt deine Mutter. In diesen zwei kleinen Sätzen geschieht Zuwendung und Beauftragung. Jesus sorgt zunächst einmal für eine soziale Absicherung seiner Mutter. Sein Vater Josef, der muss inzwischen verstorben sein. Nach der Situation, als Jesus im Tempel verloren gegangen ist, taucht Josef nicht mehr auf. Die Bibel berichtet nichts über seinen Tod, aber diese kleine Episode hier am Kreuz, die legt nahe, dass Maria inzwischen Witwe war. Sein Leben steht kurz vor dem Ende. Das heißt, Jesus kann jetzt nicht mehr selbst für seine Mutter sorgen. Und das wäre ja seine Pflicht eigentlich, so als ältester Sohn. Und deshalb delegiert er in diesem Moment diese Aufgabe der Fürsorge für seine Mutter an den Jünger. Ich habe den Jünger jetzt bisher noch nie benannt, weil der Name nicht in unserem Text steht. Da steht der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Die Tradition sieht in diesem Jünger den Apostel Johannes, der ja zusammen mit den Aposteln Petrus und Jakobus eine ganz besonders enge Beziehung zu Jesus hatte. Und das ist auch meine Meinung, muss ich sagen. Alle anderen Theorien haben mich bisher irgendwie nicht überzeugt. Also ich nehme an, dass dort bei Maria Johannes stand. Vielleicht hat Johannes sich einfach immer nur gescheut, in diesen doch sehr intimen Berichten von sich selbst in der dritten Person zu schreiben oder auch ich zu schreiben, so wie er berichten sollte, und hat deshalb einfach von dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, geschrieben. Also so erkläre ich mir das. Offensichtlich bestand jedenfalls eine besondere Beziehung zwischen Jesus und diesem Jünger. Jesus liebte den Jünger Johannes und Jesus liebte auch seine Mutter Maria. Das waren ganz besondere Beziehungen und deshalb ist es irgendwie auch sehr passend, dass er die beiden in besonderer Weise zusammenbringt hier. Sie werden die Liebe Jesu ja auch in gleicher Weise erwidert haben. Also sie haben so einen gemeinsamen Punkt der Liebeszuwendung. Und darüber haben sie sicherlich auch eine ganz besondere Beziehung zueinander. Und deshalb denke ich, ist es passend, dass Jesus gerade diese beiden zusammenbringt. Er ist jetzt dein Sohn, sagt Jesus zu Maria. Damit setzt Jesus Johannes an seiner eigenen Stelle als Sohn ein. Maria soll jemand anderen haben, an den sie sich mit praktischen Lebensfragen wenden kann. Als Witwe steht sie ohne soziale Absicherung da. Sie braucht also liebevolle Menschen, die sich um sie kümmern. Und wenn er zu Johannes sagt, sie ist jetzt deine Mutter, dann sagt er damit, dass Johannes jetzt derjenige sein soll, der sich um Maria kümmert. Und Johannes setzt das auch sofort um. Das heißt hier noch in Vers 27, er nimmt Maria in seinen Haushalt auf. Für Maria ist also gesorgt in der Zukunft. Obwohl er in diesem Moment in größtem Leid steckt, erweist Jesus sich als treuer Sohn. Er nimmt das vierte Gebot ernst. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Die Gebote, die Gott auf dem Berg Sinai mit eigenem Finger in diese zwei Steintafeln geschrieben hat, die verlieren auf ewig nicht ihre Gültigkeit. Jesus selbst hat es gesagt, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht ein Punkt oder Strich vom Gesetz vergehen. Alles muss erfüllt werden. Oder wir lesen ja auch im Alten Testament noch einmal Sprüche 23, Vers 22. Hör auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, auch wenn sie alt geworden ist. Und genau das tut Jesus. Er achtet seine Mutter. Oder schauen wir in einen neutestamentlichen Brief, der Epheserbrief, Kapitel 6, die ersten drei Verse. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist nur recht und billig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, so lautet das erste Gebot, dem eine Zusage folgt, damit es dir gut geht und du ein langes Leben auf der Erde hast. So schreibt Paulus das dort in dem Brief. Also Jesus gibt uns ein Vorbild, dass es gut und richtig ist, dieses Gebot zu befolgen. Und so haben wir also in unserem kleinen Text auch noch eine Mahnung für alle Menschen, die in irgendeiner Form von Eltern abstammen. Okay, ihr habt's gekriegt. Also, wenn Jesus schon das Gebot, die Eltern zu ehren, so ernst nimmt, dass er es noch am Kreuz in die Praxis umsetzt, dann sollte es auch uns durchaus wichtig sein. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, gerade auch in dem Zusammenhang jetzt noch, warum Jesus seine Mutter lediglich mit Frau anspricht und nicht mit Mutter oder Mama. Das klingt so abweisend, oder? Ist das das Ehren, von dem wir gerade sprechen? Also damit musste ich mich beschäftigen, weil ich habe gedacht, das passt nicht so recht für mich, für meine Vorstellung. Ich habe dann rausgefunden, die Anrede Frau, die ist nicht respektlos im hebräischen Kontext. Aber doch ungewöhnlich der Mutter gegenüber. So hätte man die Mutter jetzt doch nicht angesprochen, normalerweise. Aber es ist nicht so, dass es so respektlos klingt wie bei uns, so Frau. Weib. Sondern sie lässt vielleicht erkennen, diese Anrede, wie radikal sich Jesus an den Willen seines Vaters im Himmel gebunden weiß, sodass selbst die engsten familiären Beziehungen zurücktreten müssen. So sagt die Erklärung in der Guten Nachricht. Also diese familiären Beziehungen sind verglichen mit dem Auftrag, den Jesus hat und mit der Beziehung, die er zu Gott hat, doch noch einmal eine Rangstufe niedriger. Das schimmert so ein bisschen dadurch. Es wird übrigens nirgendwo in den vier Evangelien kommt es vor, dass Jesus Maria Mutter nennt. Also immer nur in irgendeiner anderen Form. Also er spricht sie nie mit Mutter an. Jedenfalls ist es nie aufgezeichnet. Ich habe an einer Stelle gelesen und fand den Gedanken gar nicht so abwegig, dass er vielleicht auf diese Weise auch Vorbeugung treffen wollte. Und zwar wollte er vielleicht vorbeugen der Marienverehrung, die dann ja doch entstanden ist. Denn wenn eine Frau den Sohn Gottes zur Welt bringt, dann ist es ganz natürlich, dass da irgendwelche Legenden sich drum in ranken werden, dass irgendetwas entstehen wird, was diese Frau auf einen Sockel hebt. Wo sie ein Mensch ist wie jeder andere von uns und Erlösung braucht wie jeder von uns. Und so hat sich leider durch die Jahrhunderte tatsächlich doch auch so manche übertriebene Lehre um diese Frau herum entwickelt. Ich befürchte, das grenzt durchaus an Götzendienst. Aber Jesus wollte dem vorbeugen, dass Maria womöglich eines Tages Mutter Gottes genannt werden könnte. Leider ist es trotzdem passiert. Vielleicht ist das der Grund für diese Distanz, die man da so ein bisschen auch raushört. Lasst mich noch einen Gedanken zum Schluss sagen. Ich denke, ähnlich wie auch die ersten beiden Kreuzworte, dürfen wir auch dieses dritte Kreuzwort im übertragenen Sinne auf uns beziehen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt auch für uns, hatten wir gesehen, als wir es uns angeschaut haben. Oder die Einladung, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, auch die gilt uns. Hier heute sehen wir, wie Jesus sich einzelnen Menschen in großer Liebe und Fürsorge zuwendet. Und ich bin sicher, auch das dürfen wir auf uns beziehen. Jesus hat einmal gesagt, wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Eine Glaubens- und Vertrauensbeziehung mit Jesus, die sich auch in lebendiger Nachfolge äußert, die macht uns zu Kindern Gottes. Und dann wird Jesus sich in der gleichen Weise auch uns liebevoll zuwenden, wie er sich dort seiner Mutter zugewandt hat. Wir gehören zur Familie. Gott wird sich um uns kümmern und uns nicht allein lassen. Hagar im Alten Testament, die nannte Gott einmal den Gott, der mich sieht. Und davon dürfen wir felsenfest ausgehen. Gott sieht uns. Jeden von uns. Mich, dich, jeden. Der Gott, der mich sieht. Jesus sieht dich. Er sieht deinen Glauben, deine Treue, dein Bemühen, seinen Willen zu tun. Und er sieht dich auch, wenn du ihm davonläufst oder wenn du schuldig wirst, wenn du dich schämst und dich dreckig fühlst. Er sieht dich. Und er wird dir nie anders begegnen als mit Liebe und Fürsorge, wenn du sie brauchst. Denn er will dich gewinnen. Für eine Liebesbeziehung. Jesus liebt dich, wie er seine Mutter und seinen Jünger geliebt hat. Amen.